Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, wissen Sie, warum die 10 Gebote auf 2 Tafeln stehen? Damit es keine Rückseite gibt. Mose, der Steinmetz auf dem Berg Sinai, hätte ja bei seinem zweiten Versuch eine Steintafel weniger aus dem Felsen hauen können. Das hätte ihm ganz schön Arbeit erspart. Es hätte aber auch bedeutet, dass es bei den Geboten eine A- und eine B-Seite gibt. Und wenn man eine Steintafel hätte umblättern müssen, um alles zu lesen, dann hätte vielleicht die Hälfte der Gebote ein permanentes Schattendasein geführt. Wie früher, als die Schallplatten noch aus Vinyl waren. Kaum jemand nahm von der B-Seite einer Single Notiz, höchstens eingefleischte Fans. Und so stehen die 10 Gebote eben auf 2 Tafeln, auf 2 Vorderseiten. 5 auf der einen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Gottesbild machen. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und 5 auf der anderen Vorderseite. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht neidisch sein. Das ist natürlich nur die konfirmandentaugliche Kurzversion. Vor allem die ersten 5 Gebote sind viel länger, etwa 5-mal so lang wie die zweiten 5. Ausführlich begründet und illustriert sind sie. Entweder war also die erste Tafel viel größer als die zweite, wogegen die gesamte Ikonografie des Abendlandes spricht, oder die Schriftgröße war viel kleiner. Nun ist es gar nicht zu vermeiden, bei einer Aufzählung vorne anzufangen und hinten aufzuhören. Und ein modernes Schreibprogramm würde irgendwo einen automatischen Seitenbruch einfügen, da nämlich, wo die erste Seite voll wäre. Und es ist tatsächlich nicht überliefert, wo der Wechsel zwischen der ersten und der zweiten Tafel stattfand. Erst die gelehrte Auslegung erkannte, dass es hier tatsächlich um 2 Regelungsbereiche geht. Einmal um den Verkehr des Menschen mit Gott und einmal um den Verkehr des Menschen mit seinesgleichen. Religiösen Pflichten stehen also moralische Pflichten gegenüber. In den meisten Zusammenfassungen, zum Beispiel auch in der auf der Website der EKD, beginnt die Aufzählung so. Erstes Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist nicht nur die Kurzversion, das ist leider auch falsch. Richtig müsste es so gehen. Ich bin der Herr, dein Gott. Erstes Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der erste Satz ist nämlich tatsächlich eine Überschrift. Nicht die vorgezogene Begründung zum ersten Gebot, nein. Eine Überschrift über alles, was kommt. Eine Wiederholungszeile bei Seitenwechseln. Ich bin Adonai, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft befreit habe. Das ist wie im Bundesgesetzblatt. Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrats das folgende Gesetz beschlossen. Der Satz selbst gehört nicht zum Gesetz. Er begründet vielmehr seine Geltung. Im Licht dieser Selbstvorstellung Gottes kommen die 10 Gebote überhaupt erst zu Stand und Wesen. Und im Licht dieser Selbstvorstellung Gottes sind alle 10 zu verstehen. Ich bin Adonai, dein Gott. Du kennst mich. Wir sind uns begegnet. Du und deine Vorfahren und ich. Sklaven wart ihr, entfremdet einander und von eurer Hände Arbeit. Unterdrückt lebtet ihr im fremden Land, unter fremder Herrschaft. Mit Gewalt wurden eure Gebräuche unterdrückt, mit Gewalt wurden euch fremde Gesetze aufoktroyiert. Aber ich habe euer Schreien gehört. Ich habe eure Not gesehen und deshalb habe ich euch aus der Knechtschaft befreit. Darum habe ich euch auf eurer Wanderung bewahrt. Darum habe ich euch ein eigenes Land gegeben, in dem ihr frei euer Leben gestalten könnt. Ich bin Adonai, dein Gott, der dich befreit. Kann ein Text, der unter dieser Überschrift steht, überhaupt noch als Gesetz gelten? Hebt nicht der Gott der Befreiung die Versklavung durch Gesetze gerade auf? Oder legt er doch vorsichtshalber und weil das mit der Freiheit ja eine schwierige Sache ist, seinem Volk gleich nach der Befreiung wieder feste Zügel an? Das sei ferne. Wie die 10 Gebote eigentlich gemeint sind, hört man am besten, wenn man die Überschrift jedes Mal mithört. Ich bin dein Gott, der dich befreit. Du sollst keine anderen Götter haben. Ich bin dein Gott, der dein Begreifen übersteigt. Du sollst dir kein Bild von mir machen. Ich bin dein Gott, der ansprechbar ist. Du sollst meinen Namen nicht unnütz führen. Ich bin dein Gott, der dir Ruhe gönnt. Du sollst den 7. Tag heiligen. Ich bin dein Gott und der Gott der Generationen vor dir. Du sollst sie achten. Ich bin dein Gott, der dir das Leben schenkt. Du sollst nicht töten. Ich bin dein Gott, der dir die Treue hält. Du sollst nicht Ehe brechen. Ich bin dein Gott, der dich mit allem versorgt. Du sollst nicht stehlen. Ich bin dein Gott, der dich nicht täuscht. Du sollst nicht lügen. Ich bin dein Gott, der dich liebt. Du sollst nicht neidisch sein. Ich glaube, Sie merken es selbst, wie anders das klingt, wenn ich die Überschrift, die Begründung für die Geltung jedes Mal mitlese und jedes Mal ein wenig ausdeute. Aus ehernen Gesetzen in Stein gemeißelt werden innige, dringliche, ja, aber doch fast zärtliche, werbende Aufforderungen. Man könnte die 10 Gebote tatsächlich sogar übersetzen mit »Du wirst nicht«. »Ich bin dein Gott. Du wirst meinen Namen wertschätzen.« Ich bin dein Gott, der dich befreit. Wenn das aber eine Überschrift über alles ist, was ist dann mit der universalen Geltung dieser 10 Gebote? Gelten sie zeitlos immer und für jedermann? Für jede Frau? Natürlich nicht. Denn universal galten die 10 Gebote ja noch nie, nicht bei den Ägyptern, nicht bei den Medern und Persern, nicht bei den Griechen und Römern und Germanen. Nur den Juden galten und gelten sie und deshalb auch den Christinnen und Christen in Ost und West. Die 10 Gebote setzen das Gottesverhältnis voraus, das sie begründet. Außerhalb dieses Gottesverhältnisses können sie an sich keinen Anspruch auf Geltung erheben. Nein, auch nicht die auf der 2. Tafel. Oder meint ihr, das wäre allgemein geltendes Naturrecht? Oder mindestens unmittelbar einleuchtende moralische Verpflichtung? Weit gefehlt. Auch die Gebote der 2. Tafel gehören in unseren Glaubenszusammenhang. Kleines Beispiel gefällig. Du sollst nicht Ehe brechen. Die Formen, in denen Menschen zusammenleben, auch intim zusammenleben, sind offensichtlich kulturellen Wandlungen unterworfen. Was eine Ehe war, das war zur Zeit der Entstehung der 10 Gebote etwas ganz anderes, als es heute ist. Ein Verbot außerehelichen Geschlechtsverkehrs ist nicht mehr von selbst evident. Und wer jetzt meint, das sei alles die Folge eines liberalen Libertinismus, dem sei gesagt, ja genau, das ist eben mein Argument. Das siebte Gebot ist nicht universal gültig. Es hängt an den kulturellen Bedingungen jeder Zeit. Und unter den Bedingungen der Moderne ist es umstritten, auch unter Christinnen und Christen. Das Gleiche gilt übrigens sogar für das sechste Gebot. Du sollst nicht töten. Was war mit der auch christlich geforderten und verhängten Todesstrafe? Wie soll die Sterbehilfe gesetzlich geregelt werden in Deutschland? Warum ist der Suizid nicht mehr verboten? Und wann beginnt das Leben und damit das schützenswerte Gut? Alle 10 Gebote, nicht nur die, die das Gottesverhältnis betreffen, nein, auch die, die unsere Mitmenschlichkeit betreffen, setzen den Glauben an Gott voraus. Den Glauben daran, dass Gott so etwas kann wie Gebote erlassen. Und den Glauben daran, dass seine Gebote keine willkürlichen Setzungen sind, sondern Ausdruck seines Wesens als Befreier, Ausdruck seines guten Willens für seine befreiten Menschen. Die 10 Gebote setzen den Glauben voraus. Sie begründen ihn nicht. Ihre Befolgung ist kein Ausweis des rechten Glaubens. Das meinte ich vorhin mit dem etwas flapsigen Ausdruck, die 10 Gebote sind Schwiegermütter des Glaubens. Sie setzen ihn voraus, aber sie setzen ihn nicht aus sich heraus. Im Glauben an Gott sind auch die 10 Gebote so etwas wie eine Gebrauchsanleitung der Freiheit. Und weil sie das sind, sind sie interpretationsbedürftig. Auch das sollte ich vielleicht kurz erklären. Kein Text versteht sich von selbst. Alle Texte sind interpretationsbedürftig, auch diese Predigt. Aber selbst Gesetze werden interpretiert von Gerichten, von Juristen und anderen. Sie formulieren ja Dinge des Lebens, gießen sie in Begriffe und abstrahieren sie zu einer allgemeinen Norm, die dann wieder angewandt werden soll auf die Dinge des Lebens. Du sollst den Sabbattag heiligen. 2 Begriffe spielen da eine Rolle, der Sabbat und Heiligen. Der Sabbat ist der 7. Tag der Woche, ein Samstag. Gott ruhte an ihm von seinem Schöpfungswerk. Warum ruhen Christinnen und Christen dann am Sonntag von ihrer Arbeit? Weil sie es interpretiert haben. Weil sie am Tag der Auferstehung Jesu die Pause einlegen. Und ist Heiligen schon darin erschöpft, dass man keine Arbeit tut? Oder gibt es Arbeiten, die möglicherweise nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten sind am 7. Tag? Und heißt Heiligen nicht auch, sich an diesem Tag nicht um seiner Hände Werk, sondern um seine Seele zu kümmern, den Gottesdienst zu besuchen, zu beten? Wir müssen die Gebote interpretieren und wir dürfen sie auch interpretieren, denn Gott selbst hat das getan. Gott selbst hat das getan, sagt Luther mit der altgläubigen Tradition. Heißt es doch im Kolosserbrief, Christus sei das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott selbst hat also sein 2. Gebot, du sollst kein Bild machen, abgeschafft. Durch die Menschwerdung Christi. Die katholische und die lutherische Kirche lassen das 2. Gebot bis heute aus und zählen deshalb anders, um am Ende wieder auf die 10 zu kommen. Worauf es ankommt, Gott selbst interpretiert seine Gebote. Also dürfen und müssen wir das auch. Und schließlich ein letztes für heute. Und wie immer kommt das Wichtigste zum Schluss. Wenn die 10 Gebote den Glauben an Gott voraussetzen und wenn sie interpretationsbedürftig sind, gibt es dann ein Kriterium für diese Interpretation? Ja, der Gott der Freiheit selbst ist dieses Kriterium. Gibt es einen roten Faden in diesen Geboten, eine innere Mitte, eine Übereinstimmung der beiden Tafeln, einen Zusammenhang jedes einzelnen dieser Gebote mit allen anderen? Jesus wurde das einmal gefragt und Sie haben vielleicht seine Antwort im Ohr. Das Gebot ist zusammengefasst in den Sätzen Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Der Wochenspruch aus dem Johannesbrief greift diese Antwort Jesu auf. Sie haben ihn noch im Ohr? Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Nächsten liebt. Der rote Faden der Gebote ist die Liebe. Erste Tafel, die Liebe zu Gott. Zweite Tafel, Liebe zu den Mitmenschen. Dieses Gebot haben wir von Jesus Christus, Gott und den Nächsten zu lieben. Daran hängt das ganze Gesetz. Und diese Entdeckung ist nun ein ganz aufregender Fortschritt, auch wenn sie schon vor Jesus gemacht wurde. Die Entdeckung der Liebe Gottes als Zentrum des Gesetzes ist deshalb ein Fortschritt, weil damit das Gesetz als vorläufig durchschaut ist, als Gottes vorletztes Wort, als sein Werk zur Linken, als Schwiegermutter des Glaubens. Wenn an die Stelle der buchstäblichen Erfüllung des Gesetzes seine Erfüllung im Geist der Liebe tritt, dann ist die Illusion durchschaut, als könne man durch das Beachten von Vorschriften die Beziehung zu Gott oder zu den Mitmenschen befriedigend klären. Allenfalls kann man die schlimmsten Entgleisungen verhindern. Jesus macht das im heutigen Evangelium sehr deutlich, wenn er den reichen jungen Mann, den er liebgewonnen hat, mit einer Forderung konfrontiert, von der selbst dieser selbstgerechte Jüngling zugeben muss, das ist mir zu viel, das ist mir zu schwer. Eben hatte er ja noch gesagt, die Gebote habe ich alle erfüllt von Jugend an. Ich habe da so meine Zweifel. Jesus durchschaut die Illusion, als könne man durch die genaue Befolgung der Gebote mit Gott, mit anderen Menschen oder mit sich selbst ins Reine kommen. Allenfalls kann man merken, wie weit man doch von dieser Erfüllung entfernt ist. Wenn aber erst die Liebe, oder muss ich sagen, wenn schon die Liebe des Gesetzes Erfüllung ist, dann ist die bloße Befolgung der Norm allenfalls ein äußerer Rahmen für das Zusammenleben. Mit sich ins Reine kommt oder gar gerecht vor Gott wird dadurch niemand. Das zu wissen, kann befreiend sein. Das zu leben, sollte befreiend sein. Denn das Gesetz der Liebe, das gilt ja vor dem Gott der Befreiung. Nur vor ihm. Aber vor ihm gilt es ganz gewiss. Amen.